Wir dürfen uns weiter geistlich nähern. Jetzt an Gottes Wort. Wer eine Bibel braucht, ihr dürft euch gerne eine ausborgen, wenn ihr eure heute nicht dabei habt. Wir gehen Vers für Vers durch das Matthäusevangelium und wir sind heute im Kapitel 12. Kapitel 12, Abvers 22. Das ist ein krasser Abschnitt, den wir hier heute haben. Der Konflikt zwischen den religiösen Leitern Israels, den Schriftgelehrten, den Theologen und den Pharisäern, der eskaliert immer mehr. Und wenn man alttestamentlichen Prophetien kennt, über den verheißenen Retter, den verheißenen Messias. Und natürlich haben die Leiter Israels die gut gekannt. Dann war es eigentlich klar, dass Jesus der Messias ist. Er war aus der richtigen Familie, er wurde in der richtigen Stadt geboren, zur richtigen Zeit, von einer Jungfrau. Er ist geflohen mit seinen Eltern und wieder zurückgekommen in der richtigen Stadt, aufgewachsen, hat messianische Zeichen und Wunder getan, die verheißen waren, und so jeder, der jetzt offen gewesen wäre, hätte Jesus zumindest in Betracht ziehen müssen. Aber die Schriftgelehrten und die Pharisäer und viele seiner Generation hatten ein Problem mit Jesus. Die mochten ihn schlicht und einfach nicht, weil er war so ein ganz anderer Messias, als sie ihn sich gewünscht haben. Sie wollten so einen militärischen, politischen Befreier haben, der einen Aufstand anzettelt gegen die Besatzungsmacht Rom und die rausschmeißt und ein Großreich Israel aufrichtet, wo sie über alle anderen Nationen herrschen, dass er sie groß macht und mächtig und wichtig und reich, so wie Menschen das halt gerne wollen. Aber Jesus ist in sehr demütigen Verhältnissen geboren, wie ihr wisst, und auch aufgewachsen. Und er hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er kam als ein geistlicher Befreier, nicht ein politischer Befreier. Er ist gekommen, um uns Menschen von der Sklaverei der Sünde und des Teufels zu retten, um uns zu versöhnen mit Gott, um uns zu Kindern Gottes zu machen. Und wir haben die letzten Male gesehen, Teil seiner Befreiungsmission war es auch, die Menschen von dieser falschen gesetzlichen Religiosität, die jüdischen Theologen gelehrt haben, zu befreien. Das haben wir die letzten Wochen gesehen. Jesus hat gesagt, der Sabbat ist für die Menschen da, nicht die Menschen für den Sabbat. Und er und seine Jünger haben sich nicht an diese vielen kleinen dummen Regeln gehalten, die diese Theologen aufgestellt haben. Er hat die Freiheit vorgelebt mit seinen Jüngern. Und was war ihre Reaktion? Im Vers 14 hatten wir gelesen, sie haben sich zusammengetan und sie haben besprochen, wie sie ihn umbringen können. Weil so einen Messias wollten sie nicht. Einen, der sie in Frage stellte, ihr System auf den Kopf stellte, ihre Position gefährdet. Einen, der nicht sie groß macht, sondern der sagt, ich möchte, dass ihr demütig seid. Und das ist noch immer ein Hauptgrund, warum Menschen Jesus ablehnen. Wollen ihr eigener Herr sein und bleiben und sich nichts sagen lassen. Sich nicht ändern. Und diesen Messias, den haben sie die Gefolgschaft verweigert. Und ich finde es so krass, wenn wir das Gleichnis von den Weingärtnern lesen, das Jesus erzählt hat in Matthäus 21, dann scheint es so, als hätten diese Leiter Israels erkannt, wer Jesus ist. Und war eigentlich nicht schwer, weil die waren Experten im Alten Testament, die kannten diese Prophetien. Also sie haben erkannt, wer er ist und trotzdem beschlossen, diesen Messias zu töten. Lieber keinen Messias als einen, der unsere Wünsche nicht erfüllt. Das ist total krass, oder? Diese Einstellung. Das ist bewusste, totale Rebellion gegen Gott. Und sie haben dann eigentlich in Ablehnung von Jesus, im ganzen Talmud, ganz neues religiöses System entwickelt, in Rebellion gegen Gott, gegen den Messias. Wieder ein System, das auf Selbstgerechtigkeit und Selbsterlösung basiert, statt auf dem Opfer, das Jesus gebracht hat für uns, auf das Gott sein Volk tausende Jahre lang vorbereitet hat im Alten Testament. Ich denke, da ist eine Warnung an uns drin. Lass uns aufpassen, dass wir nicht selbe böse Herz haben. Dass du nicht anfängst, so deine eigene Religion zu schnitzen, weil du nicht magst, was Jesus dir sagt. Viele, viele Menschen tun das heute noch. Und sie betrügen sich dadurch natürlich selbst. Sie verbauen sich ihren eigenen Weg zu Gott. Denn Gott ist natürlich Gott und wer ist und wie er ist, ganz unabhängig von dem, was du glaubst. Und er wird sich auch nicht ändern, wegen dem, was du glaubst oder nicht glaubst. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also entweder nimmst du diesen Weg, den Gott bereitet hat, oder du verpasst die Gemeinschaft mit deinem Schöpfer. So einfach ist es. Nun konnten die Pharisäer die messianischen Zeichen und Wunder, die Jesus getan hat, nicht verleugnen. Diese Heilungen, Wunder, Befreiungen, so wie liberale Theologen das heute manchmal tun, dass sie sagen, ah, das ist alles nicht wirklich passiert, dieses Übernatürliche, das sind alles nur symbolische Erzählungen für irgendeine geistliche Sache. Das konnten die damals nicht tun. Diese Zeichen sind nicht irgendwo weit weg passiert, vor langer, langer Zeit. Nee, die sind mitten unter ihnen passiert. Da gab es Hunderte, da gab es Tausende Augenzeugen. Ehemalige Gelähmte sind rumgelaufen und ehemals Blinde haben vielleicht in der Synagoge die Schrift vorgelesen. Und Besessene waren frei und normal, die konnten das nicht verleugnen. Die Fakten liefen sozusagen mitten unter ihnen herum. Viele davon. In Kapitel 10 haben wir gelesen, dass Jesus seine Jünger ausgesandt hatte in alle Städte Israels, um diese Zeichen zu vollbringen. Also es wäre so, als hätte Gott ein Megafon genommen und gesagt, der Messias ist da, kehrt um. Also das Einzige, was den Pharisäern und den Schriftgelehrten übrig blieb, war die Fakten neu zu interpretieren. Zu hinterfragen, von wem hat Jesus die Macht, das zu tun? Aus welcher Kraft? Und das setzt diese Auseinandersetzung eigentlich, hebt es auf eine ganz neue Ebene. Eigentlich auf die geistliche Ebene, die hinter diesem Konflikt stand. Geistlicher Kampf zwischen Gott und den Mächten des Lichts und dem Teufel und den Mächten der Finsternis. Konflikt, in dem wir alle leben. Anders sehen wir im Vers 22. Dann wurde ein Besessener zu ihm gebracht, blind und stumm. Also ein Mensch unter dem Einfluss eines bösen Geistwesens, eines Dämons. Die Bibel spricht von Mächten der Finsternis, von gefallenen Engeln, von Gott abgefallenen. Und die meisten glauben, dass diese abgefallenen Engel die Dämonen sind. Wird eigentlich gar nichts gesagt in der Bibel. Die Dämonen kommen da oder daher. Wir sehen nur, dass sie auftreten. Und zwar relativ häufig im Neuen Testament. Und wir lernen, dass sie sadistische Wesen sind, dass ihre Lieblingsbeschäftigung ist, einfach Menschen zu quälen auf unterschiedliche Arten und Weisen. Hier sehen wir, dass ein Mensch blind und stumm gemacht wurde. behindert, würden wir heute sagen. Es heißt keinesfalls, dass alle Behinderung oder alle Krankheit okkulte oder dämonische Ursachen hat, aber manchmal ist es scheinbar so, wenn ein Mensch sich diesen Mächten geöffnet hat. Tendenz heute ist ja, es eher wegzuerklären, zu sagen, oh, das mit den Dämonen und so, das war einfach die Art und Weise, wie die Leute damals Krankheiten und Verbreitung von Krankheiten erklärt haben oder psychosomatische Beschwerden. Das stimmt aber nicht. Denn die Bibel unterscheidet da ganz klar. Sagt nicht, dass alle Krankheit auf Dämonen und so weiter zurückzuführen sind. Manchmal ja, andere Male nicht. Wenn das die eine Erklärung gewesen wäre, dann hätten sie versucht, alle Krankheiten auszutreiben, sozusagen. Dämonen auszutreiben. Das haben sie aber nicht gemacht. Wir sehen, manchmal haben sie gebetet für Kranke. Paulus schreibt an Timotheus, trink ein bisschen Wein für deinen Magen. Jakobus schreibt, betet und salbt sie, also Gebet und Medizin, würden wir heute sagen. Also sie konnten schon ganz klar unterscheiden, was war geistlichen Ursprungs und was nicht. Aber Menschen machten Erfahrungen mit okkulten Wesen und haben auch offen drüber gesprochen. Wir sind die, die realitätsfremd sind, wenn wir in unserem modernen oder postmodernen Denken diesen geistlichen Bereich ausklammern und verleugnen. Ich würde sagen, auch heute machen noch mehr Menschen Erfahrungen mit Dämonen, als ihnen bewusst ist. Eigentlich jedes Mal, wenn irgendein Mensch eine Gotteserfahrung oder eine Krafterfahrung macht, ohne Jesus, ganze Esoterik, östlichen Religionen, Hellsehen, schwarze Magie, weiße Magie, ganze Kram. Es gibt keinen unpersönlichen Gott. Es gibt nicht irgendwie eine unpersönliche göttliche Energie, Qi, Chi, wie immer die das nennen wollen. Das gibt es nicht. Es gibt nur persönliche Geistwesen. Und wenn du eine geistliche Erfahrung machst, eine übernatürliche Kraft spürst oder einen übernatürlichen Frieden spürst, dann ist es entweder von Gott, dem Gott der Bibel, der sich uns hier offenbart, der Heilige Geist, oder du hast eine okkulte Erfahrung und begegnest irgendeinem Dämonen zum Beispiel. Und die zeigen nicht immer unbedingt ihr wahres Gesicht gleich. Tarnen sich als Engel des Lichts. Wie erkennen wir es? Jede geistliche Erfahrung ohne Jesus oder gegen Jesus ist Gemeinschaft mit Dämonen. Sind persönliche Wesen. Es gibt keine unpersönliche geistliche Energie oder sowas. Du machst immer Erfahrungen mit geistlichen Personen. Also ein Besessener wurde zu ihm gebracht, blind und stumm. Und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Und Exorzismus war damals gar nichts Außergewöhnliches. Es gab jüdische Exorzisten, die herumgezogen sind und die versucht haben, durch Beschwörungsformeln Dämonen auszutreiben. Aber dieser, der war ein besonderer Fall, dem konnte in ihrem Denken eigentlich nicht geholfen werden. Denn die Rabbis haben gelehrt, du musst den Namen eines Dämonen kennen, bevor du ihn austreiben kannst. Also du musst ihn beim Namen nennen. Deswegen haben die immer gefragt, wie heißt du? Jesus hat das auch mal gemacht, gell? Es war halt jetzt blöd, der Mann war stumm. Der konnte es nicht sagen. Also ein hoffnungsloser Fall in ihrem Denken. Gibt es Menschen, die du abgeschrieben hast, für die du keine Hoffnung mehr hast in deinem Denken? Das Schöne ist, bei Jesus gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Er ist der allmächtige Gott. Und wir lesen hier, er heilte ihn, sodass dieser Stumme redete und sah. Und in Vers 23 sehen wir die Reaktion der Menschen. Und es erstaunten die ganzen Volksmengen und sagten, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids? Und damit haben sie nicht nur gemeint, dass er ein Nachkomme von David ist, sondern das war ein messianischer Titel. Dieser Jesus ist der Messias? Keiner tat Wunder wie er. Diese Zeichen, diese Heilungen, diese Befreiungen waren echt. Keiner konnte das verleugnen. Aber die Pharisäer, die starten jetzt hier einen letzten Versuch, um die Menschen von Jesus abzubringen. Mussten jetzt irgendeine Erklärung finden für diese Wunder. Es war offensichtlich übernatürlich. Offensichtlich stand eine höhere Macht dahinter. Und es gibt nur zwei Alternativen. Entweder ist es von Gott oder der Teufel und seine Freunde stecken dahinter. Und die Pharisäer wollten natürlich nicht zugestehen, dass Jesus von Gott war. Deswegen sagen sie im Prinzip, er ist mit der anderen Seite im Bunde. Die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch den Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Beelzebul im Griechischen, Beelzebub im Lateinischen, haben die Juden übersetzt mit der Herr der Fliegen oder der Herr des Misthaufens, so in diese Richtung. War eigentlich ursprünglich ein Name eines Götzen der Philister, der Baal Zebul, der erhabene Herr, aber die Juden haben das so ein bisschen abschätzig verhunzt und haben ihn zum Herrn der Fliegen, zum Herrn über diesen Kothügel gemacht. Also ihr versteht die Absicht dahinter. Und wurde als Synonym für Satan gebraucht. Die Pharisäer haben gesagt, dieser treibt die Dämonen durch den Satan aus, durch die Kraft Satans. Dieser Jesus, der ist mit dem Teufel im Bunde. Natürlich die krasseste Anschuldigung, die sie machen können. Aber eine beliebte Taktik, die Verteufelung des Gegners. Wenn dir die Argumente ausgehen, dann wird dein Gegner verteufelt. Das ist heute noch so in politischen Auseinandersetzungen, kann man das gut beobachten. Also wenn einem die Argumente ausgehen, dann hängt man dem anderen halt irgendwas Schlimmes an. Heute ist es oft die Nazi-Keule. So geschehen zum Beispiel, klassisches Beispiel, Eva Herrmann. Erinnert ihr euch noch? War schon ein paar Jahre her. Aber die ehemalige Nachrichtensprecherin, die es gewagt hat, die wissenschaftlich belegte Tatsache zu vertreten und auszusprechen, dass Kinder unter 3 Jahre besser bei ihrer Mama aufgehoben sind als in einer Kita. Und da wurde dann eine Aussage, mit der sie eigentlich das Gegenteil gemeint hat, so verkürzt und verdreht, als würde sie irgendwie Nazi-Gedankengut gutheißen, obwohl sie damit eigentlich überhaupt nichts am Hut hatte. Und es hat dann zu diesem legendären Rauswurf durch Johannes Kerner in seiner Talkshow geführt, könnt ihr euch da noch erinnern? Ist schon über 10 Jahre her, aber das ist echt so ein klassisches Beispiel für inszenierte Manipulation im Rundfunk. Obwohl die Eva da immer wieder beteuert hat und klargestellt hat, was sie gesagt hat und wie sie es gemeint hat und dass sie eigentlich immer ganz klar gegen die Nazis Stellung bezogen hat, haben diese anderen Gäste, die da eingeladen waren und der liebe Johannes, sie nicht rausgelassen aus diesem Nazi-Eck. Ne? Die haben diesen Vorwurf nicht losgelassen, nach dem Motto, es zählt nicht, was du sagst oder was du meinst, sondern nur, was wir dir in den Mund legen wollen, inklusive künstlicher Empörung. Und dann gab es diese Aussage von der Senta Berger, um jetzt nicht das machen, was wir eigentlich abgesprochen haben, so sinngemäß. Also alles abgekartetes Spiel, lief alles nach Regie ab. Ist hochinteressant, könnt ihr euch auf YouTube ansehen. Ich empfehle auch den Kommentar von der Eva Herrmann zu dieser Sendung. Könnt ihr lernen, wie manipulativ solche Talkshows ablaufen. Aber das ist dann mein Punkt heute. Dasselbe Spiel haben sie mit Jesus gespielt. Jesus darf kein Guter sein, also stellen wir ihn ins Teufelseck. Dieser Jesus, der treibt die Dämonen durch den Teufel aus. Vers 25. Da er aber ihre Gedanken wusste, blöd, gell, Jesus kann man nichts vormachen, hat ein Wort der Erkenntnis hier, sprach er zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet. Und jede Stadt oder jedes Haus, die mit sich selbst entzweit sind, werden nicht bestehen. Und wenn der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst entzweit. Wie wird denn sein Reich bestehen? Also Jesus zeigt, wie unsinnig ihre Anschuldigungen sind. Erstens ist es unlogisch, wenn Satan gegen die Seinen kämpft, dann schadet er sich selbst, dann kann er nicht bestehen. Das ist dann wie ein Reich, in dem ein Bürgerkrieg herrscht oder eine zerstrittene Stadt oder eine zerstrittene Familie, ein zerstrittener Clan. Das war gemein mit dem Haus. Das macht keinen Sinn. Und zweitens sagt Jesus, ist diese Anschuldigung eigentlich völlig heuchlerisch, weil die Söhne, das heißt die Jünger der Pharisäer, haben genauso Dämonen ausgetrieben und bei ihnen haben sie es befürwortet und unterstützt. Und Jesus sagt, wenn ich dasselbe tue wie sie, dann tue ich plötzlich durch Satan. Also entweder oder. Entweder eure Söhne, eure Jünger sind auch ein Werkzeug des Teufels oder ich bin auch ein Werkzeug Gottes. Und er sagt, deswegen werden sie eure Richter sein. Vers 28. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Mit Jesus bricht das Reich Gottes in das Reich Satans ein, der die Welt seit dem Sündenfall beherrscht hat. Also eine Invasion, könnten wir sagen, des Reiches des Lichts in das Reich der Finsternis. Und er befreit die Gefangenen des Teufels, er beraubt ihn sozusagen. Und Jesus sagt, dass er besessen aus der Macht der Finsternis raubt, ist ein Zeichen, dass das Reich Gottes da ist. Dass der Messias Jesus Gottes Herrschaft aufrichtet und er ist stärker als der Teufel. In der Parallelstelle in Lukas 11, Verse 21 und 22, da sagt Jesus, wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so ist seine Habe in Frieden. Aber wenn ein Stärkerer als er über ihn kommt und ihn besiegt, so nimmt er seine ganze Waffenrüstung weg, auf die er vertraute, und seine Beute verteilt er. Also Jesus hat Satan entwaffnet. Kolosser 2 spricht auch drüber. Jesus am Kreuz hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Er ist entwaffnet. Er hat keine wirksamen Waffen mehr gegen dich, wenn du in Jesus bist. Er hat kein Recht, dich länger anzuklagen oder zu verdammen. Der Verkläger der Brüder ist gefallen. Offenbarung 12 lesen wir das. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Also auf gut Deutsch, er hat keinen Job mehr im Himmel. Die Anklage ist gefeuert im himmlischen Gerichtssaal. Wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Also wenn du in Jesus bist, hat der Teufel kein Anrecht mehr auf dich. Jesus hat für all deine Sünden bezahlt. Der Geist Gottes ist in dir, der allmächtige Gott. Nichts kann dich von seiner Liebe trennen, Römer 8. Jesus hat dem Teufel den Stachel gezogen. Der kann noch summen, aber nicht mehr wirklich stechen. Der kann noch brüllen wie ein Löwe, der an der Kette liegt, versucht dir Angst einzujagen, dich belügen, dich verführen. Aber wir kennen die Wahrheit, wir kennen Gott, wir kennen seine Kraft Und wir können dem Teufel und seinen Freunden wirksam widerstehen, indem wir Jesus anziehen. Unsere geistliche Waffenrüstung, der Bernd hat letzte Woche drüber gesprochen. Wir haben unsere Waffenrüstung noch. Satan hat seine nimmer. Die hat Jesus ihm abgenommen, ihn entwaffnet. Vers 29, oder wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken bindet? Und dann wird er sein Haus berauben. Binden, ähnliches Bild wie entwaffnen. Dass Jesus hier das Haus des Teufels beraubt, ihm Menschen raubt, ist ein Zeichen, dass er Satan gebunden hat. Das erinnert uns wieder an Offenbarung 20, natürlich. Wo auch gesagt wird, dass der Teufel gebunden ist für 1000 Jahre. Und die, die glauben, dass diese 1000 Jahre ein Bild sind für die Zeit zwischen Jesu ersten Kommen und seinem zweiten Kommen, sehen es erfüllt in der Aussage von Jesus hier. Mit dem Kommen Jesu ist Satan gebunden. Jesus kann tun, was immer er will in seinem Haus, also im Haus des Teufels. Er kann die Sklaven, er kann die Gefangenen freilassen, er kann die Hölle berauben sozusagen und Satan kann nichts dagegen tun. Und wisst ihr, wir sind berufen, es gemeinsam mit Jesus zu tun, indem wir das Evangelium verkünden. Indem wir Menschen zu Jesus führen. Und die Zeitung, die wir verteilen, ist nur eine Möglichkeit. Kann man übrigens auch gut an eure Freunde oder Nachbarn weitergeben. Habe ich auch schon gemacht. Aber wir sind berufen, dabei zu sein, das Evangelium zu verkünden, Menschen zu befreien von der Verdammnis, von der Sünde, von der Lüge des Feindes. Wir dürfen mit Jesus das Reich der Finsternis plündern und das Reich des Lichts bevölkern. Reich Gottes bauen, Menschen unter die Herrschaft Jesu rufen. Biblisch gesehen sind wir die Gemeinde Jesu am Erobern, am Vorrücken. Und Jesus hat gesagt, die Pforten der Hölle können uns nicht überwinden. Also die Kraft des Evangeliums, die Macht von Gottes Geist, dem haben sie nichts entgegenzusetzen. Unser Sieg ist schon errungen. Das ist so, wie als David den Goliath besiegt hat, waren die Philister schon besiegt. Es war vorher auch abgesprochen, der, der gewinnt, hat den Krieg gewonnen. Die waren schon besiegt und Philister sind geflohen und die Israeliten sind ihnen nachgesetzt, haben die Beute eingesammelt, das Land eingenommen. Oder wieder bei der Eroberung Kanaans unter Josua. Die entscheidende Schlacht ist schon geschlagen. Die einzelnen Stämme, die einzelnen Familien mussten nur noch das ihnen zugeteilte Land einnehmen. Die mussten immer noch kämpfen, so wie auch wir in einem geistlichen Kampf leben. Aber der Sieg war schon sicher, der Sieg war schon gewonnen. Räumen nur noch die letzten Widerstandsnester aus. So ist es mit unserer Mission. Also wir können mit absoluter Zuversicht durchs Leben gehen und mit absoluter Zuversicht Menschen von Jesus erzählen, für Menschen beten, von mir aus Dämonen austreiben, sollten uns Besessene begegnen. Jesus hat schon gewonnen. Und ich möchte euch ermutigen, nutzt jede Gelegenheit. So eine Freude, wenn Menschen aus der Hand von diesem Sadisten Satans gerissen werden und wir sie in die liebevollen Arme Jesu führen können. Das Wunderbarste, was es gibt, wenn ein Mensch gerettet wird, versetzt wird vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichts und neu geboren wird, geistlich lebendig wird. Das ist wunderschön. Und es ist so wichtig, dass wir das ernst nehmen, dass wir das tun, dass wir Teil von dieser Rettungsmission sind, von dieser Eroberung sind. Denn alles andere wird vergehen. All unser Zeug, unsere Autos, die wir polieren und waschen, unsere Häuser, alles wird vergehen. Aber die Seelen von Menschen werden ewig bleiben. Deswegen ist es wichtig, dass wir da die Prioritäten richtig haben. Und dann sagt Jesus im Vers 30, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Also du bist entweder mit Jesus und Teil seines Reiches und seiner Invasionsmacht, wenn wir so sagen wollen, oder du bist mit dem Teufel und seinen besiegten Freunden und Teil des Reiches der Finsternis unter seiner Herrschaft. Ob dir das bewusst ist oder nicht. Und vielen Menschen ist es nicht bewusst und die sind dann natürlich die leichtesten Opfer. Naiv. Du bist entweder ein Werkzeug in den Händen Gottes oder du bist ein Werkzeug in den Händen des Teufels. Es gibt keinen neutralen Boden. Es gibt kein drittes, neutrales Reich. Jesus sagt, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Indem du keine Entscheidung für Jesus triffst, triffst du eine Entscheidung gegen Jesus, indem du keine Entscheidung triffst. Aber du bist nicht neutral in dem Moment, wo du Jesus nicht annimmst oder Jesus ablehnst. Wenn du Jesus nicht angenommen hast, bist du auf der anderen Seite. Wichtigste Frage heute Morgen, hast du Jesus angenommen? Bist du schon umgekehrt zu Jesus? Hast du Jesus und hat Jesus dich? Und wie gesagt, wer nicht mit mir sammelt, da können wir sagen, Klammer auf, Seelen sammelt, der zerstreut. Und ich glaube, es ist auch wieder nicht nur ein Wort an die, die bewusst Menschen zerstören oder Gottlosigkeit verbreiten und propagieren. Und wie ihr wisst, davon basiert auch ganz viel. Politik, durch Musik, durch Videospiele, in der Schule manchmal sogar, durch Medien. Also auch wieder so ein ganz krasses Beispiel, zum Beispiel so vor 2 Jahren hat der öffentliche Rundfunk beschlossen, auf YouTube ein Jugendformat rauszubringen. Und eine Sendung dort hat den pädagogisch sehr wertvollen Titel F euch, ich möchte es gar nicht aussprechen. Aber darum geht es bei dieser Sendung, also mach's mit wem du willst, wann du willst, wie du es willst, Hauptsache es macht Spaß. Selbstbeherrschung, Anstand, moralische Grenzen, Kinder kriegen ist total out, Abtreibung, Unzucht, Grenzenlosigkeit ist in. Und wir sollen den ganzen Schrott finanzieren. Ich für mich persönlich habe beschlossen, das nicht mehr zu tun. Ich möchte nicht mitschuldig werden an der Zerstörung von Seelen. Und oft ist es natürlich viel, viel subtiler. Also welcher Kommissar ist denn zum Beispiel noch glücklich verheiratet? Für euch, die Krimis gucken, wo gibt es denn das noch? Oder in welcher Talkshow wird die traditionelle Familie oder Ehe oder Muttersein oder Glaube an Jesus oder das Lebensrecht von ungeborenen Kindern noch als positiv oder wünschenswert dargestellt? Passiert kaum. Und das ist natürlich Absicht. Da wird ganz bewusst manipuliert. Ihr könnt das beobachten. Normalerweise gibt es da so einen dramaturgisch ausgewählt, der dafür ist, der dient so als der krasse Außenseiter und dann gibt es so 4, 5, 6 andere Gäste inklusive dem Moderator, die dann auf den draufhauen und ihn lächerlich machen. Autor der Lindenstraße hat zum Beispiel ganz offen gesagt, dass er zur Liberalisierung beitragen will und damit meint er vor allem zur Liberalisierung der Ehe und der Familie. Und die vorgespielte Wirklichkeit im Fernsehen entspricht nicht der Realität in der Gesellschaft. Da ist ein Riesenunterschied zwischen der öffentlichen Meinung und der veröffentlichten Meinung. Ich meine, wenn du fernsiehst, würdest du denken, halb Deutschland ist irgendwie schwul oder anders gepolt oder verwirrt, was das eigene Geschlecht angeht. Und ich habe wirklich Barmherzigkeit mit diesen Menschen. Ich will die, verstehe das nicht falsch. Aber statistisch gesehen sind es 2% der Bevölkerung ungefähr. Aber wenn du fernsiehst, würdest du denken, es lebt halb Deutschland in irgendwelchen alternativen Formen zusammen und alle sind für Gender Mainstreaming und den Bildungsplan und so weiter und so fort. Und die Realität ist, 85% der Bevölkerung sehen in der Ehe und der Familie noch immer die sinnvollste Form des Zusammenlebens. Und die meisten Jugendlichen wachsen noch in der traditionellen Familie auf und wünschen sich auch mal zu heiraten. 76% wünschen sich, eigene Kinder zu haben. 83% aller 30-Jährigen wollen mit dem Partner das Leben lang zusammenbleiben. Das ist die statistische Realität, das sind die Fakten in unserer Gesellschaft. Aber das würdest du nie vermuten, wenn du fernsiehst in Deutschland. Lange Rede, kurzer Sinn, ich möchte euch ermutigen, kritisch und mit Unterscheidung Medien zu konsumieren und damit umzugehen. Auch Manipulation wahrzunehmen. Ich habe so den Eindruck, viele Christen lassen sich genauso hirnlos berieseln wie die Nichtchristen. Habt auch Acht auf eure Kinder und unsere Jugendlichen. Wir müssen wissen, was sie ansehen. Wir müssen mit ihnen drüber reden und das fängt schon beim Kinderprogramm an. Du, Lena, ist dir aufgefallen, die Prinzessin, die hatte gerade eine total schlechte Einstellung ihren Eltern gegenüber, wo sie gelogen hat und irgendwie so. Leute, das muss uns auffallen, wenn diese Dinge passieren. Wir müssen unsere Kinder sensibilisieren dafür. Sonst ist es kein Wunder, wenn wir sie irgendwann dann an die Welt verlieren. Weil das ist die Normalität, die eigentlich eine Lüge ist, aber die ihnen als Normalität vorgespielt wird und oft sehr subtil eingetrichtert wird. Das muss uns auffallen, Leute. Aber nicht nur die. Jesus sagt, wer nicht mitsammelt, der zerstreut. Also Passivität in diesem geistlichen Konflikt ist auch schon wieder nicht wirklich neutral. Ne? Wer nicht mitsammelt, der zerstreut. Untätigkeit, den Mund nicht aufmachen, Gebetslosigkeit, Passivität, das ist auch destruktiv. Also bist du ein Seelensammler mit Jesus? Bist du bewusst aktiv ein Teil dieser Rettungsmission mit Jesus in der Welt? Indem du evangelisierst, die gute Nachricht weitersagst, Menschen zu Jüngern machst, Kinder lehrst, deine Kinder im Kindergottesdienst, wo immer. Indem du dich für Gerechtigkeit einsetzt, Barmherzigkeit übst, einfach ein Zeuge bist für Jesus, wo immer Gott dich hingestellt hat. Bist du ein Einfluss zum Guten in dieser Welt. Seht ihr, das ist unsere hohe Berufung. Und vielleicht ist es dran, dass wir uns da neu drauf besinnen und neue Prioritäten setzen. Jesus sagt, Vers 30, natürlich, vor allem im Kontext zu den Pharisäern. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Ich tue Gottes Werk, ich baue Gottes Reich, aber ihr widersteht mir, ihr seid meine Widersacher wie Satan, ihr seid in seinem Camp, ihr seid seine Werkzeuge gerade. Und dann gibt er zum Abschluss den Pharisäern eine sehr eindrückliche, eindringliche Warnung. Wie gesagt, die haben, obwohl sie ihn erkannt haben und trotz seiner Zeichen und Wunder, die ihn bestätigt haben, abgelehnt als Messias. Und darüber hinaus noch schlimmer, haben sie versucht, andere Menschen von Jesus fernzuhalten und sie haben sein Werk dem Teufel zugeschrieben. Und da sagt Jesus jetzt zu ihnen, Vers 31, deshalb sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden. Aber die Lästerung des Geistes wird nicht vergeben werden. Und wenn jemand ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, wie hat Jesus sich selbst bezeichnet oft, dem wird vergeben werden. Wenn aber jemand gegen den Heiligen Geist reden wird, dem wird nicht vergeben werden, weder in diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen. Also jede Sünde kann vergeben werden. Sogar Lästerung gegen Jesus. Und wir haben sogar gute Männer gesehen, wie Johannes den Täufer, die so ab und an so ein bisschen ihre Not gehabt haben mit Jesus. weil er so anders war, als sie es erwartet haben. Aber 1. Johannes 1, Vers 7 sagt uns, das Blut seines Sohnes, das Blut Jesu reinigt uns von jeder Sünde. Und im Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und dass er uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Also jede Sünde kann vergeben werden. Einzige Sünde, die nicht vergeben werden kann, ist die Lästerung des Geistes oder gegen den Geist zu reden, wie es hier heißt. Das heißt, dem Heiligen Geist zu widerstehen. Und im Kontext widerstehen bis zu dem Punkt, dass sie das Wirken des Geistes dem Teufel zuschreiben. Das ist, was sie getan haben. Sie haben den Heiligen Geist, sie haben Gott den Teufel genannt. Und in Johannes 16 beschreibt Jesus das Wirken des Heiligen Geistes in der Welt. Er sagt, der Heilige Geist überführt von Sünde, also er überführt uns, und von Gerechtigkeit und von Gericht, von dem, was Jesus für uns getan hat. Und er will uns zu Jesus hinziehen. Das ist sein Werk an den Menschen, die noch nicht zu Jesus gekommen sind. Und wenn du dieses Wirken des Heiligen Geistes dem Teufel zuschreibst und dein Herz beständig verhärtest gegenüber der Überführung des Geistes, Jesus beständig ablehnst, dann kannst du nicht Vergebung empfangen. Wenn du das Wirken des Heiligen Geistes zurückweist, der Jesus bezeugt, dann hast du kein Licht mehr, das dich zu Jesus führt. Und ich glaube, darum geht's im Wesentlichen bei dieser Sünde gegen den Heiligen Geist oder bei dieser Lästerung des Geistes, wie es auch genannt wird. Es geht um eine ultimative rebellische Herzenshaltung Jesus gegenüber. Die Pharisäer wollten auf Teufel komm raus, nicht Buße tun und zu Jesus umkehren. Ich glaube, wenn sie zu Jesus umgekehrt wären, hätte Gott ihnen vergeben. Schlimmste Massenmörder kann vergeben werden, wenn er umkehrt. Wie gesagt, das Werk Jesu reinigt uns von jeder Sünde. Ich glaube, falls Hitler in der letzten Sekunde seines Lebens Buße getan hat, werden wir ihn im Himmel sehen. So krass ist die Vergebung, die Jesus für uns gebracht hat. Aber die hatten ihr Herz so sehr verhärtet bis zu dem Punkt, dass sie nie umkehren werden, und dann gibt es auch keine Vergebung. Für uns heute, es ist eine Warnung, eine starke Warnung, denke ich, für jeden, der Jesus ablehnt. Also wenn das dich betrifft heute Morgen, bitte kehr um, solange du dich noch überführt fühlst. Je mehr du das Klopfen des Heiligen Geistes an deine Herzenstür ignorierst und die Überführung in deinem Gewissen zurückweist, je öfter du Jesus ablehnst, desto mehr und mehr verhärtest du dein Herz. Und du kannst dich so sehr abstumpfen, bis dich wirklich nichts mehr juckt. Bis du vielleicht sogar den Heiligen Geist und das Gewissen und Jesus verteufelst und hasst und sagst, hey, ist mir alles egal, ich will nicht. Und das Problem ist, wenn du Jesus ablehnst, dann gibt es keine Vergebung für deine Sünden. Nur er hat für deine Schuld bezahlt am Kreuz, nur er hat sie aus dem Weg geräumt. Und wenn du zu ihm kommst, bist du für immer verloren. Wie gesagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, und niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Also ein Wort an alle, die sich überführt fühlen vom Heiligen Geist. Verhärte nicht dein Herz. Solange du seine Stimme noch hörst, solange du sein Ziehen zu Jesus noch spürst, reagier darauf. Hebräerbrief wird uns das oft gesagt. Hebräer 3, Vers 7, Vers 13, Vers 15, Kapitel 4, Vers 7. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Hey, leg deinen Stolz ab, kehr um zu Jesus. Er liebt dich, er hat dich erlöst, er hat alles getan, damit du den Rest deines Lebens und die ganze Ewigkeit mit ihm und in Gemeinschaft mit Gott verbringen kannst. Zweitens aber auch eine Ermutigung an sensible Geschwister, die vielleicht Angst haben, dass sie den Heiligen Geist gelästert haben und die unvergebbare Sünde begangen haben, weil sie irgendwo ungehorsam waren oder gesündigt haben, missgebaut haben. Passiert immer wieder mal, dass er kommt und sagt, habe ich die unvergebbare Sünde begangen? Und die Antwort ist immer nein. Weil solange du dir Sorgen darüber machst, zeigt es eigentlich, dass du sie nicht begangen hast. Dass du noch immer ein weiches Herz hast eigentlich Gott gegenüber. Dass dein Herz nach ihm ist, dass du nicht geistlich tot bist. Wie gesagt, diese Sünde gegen den Heiligen Geist ist nicht eine konkrete Sünde oder Verfehlung, sondern es ist eine Herzenshaltung, eine rebellische Herzenshaltung, die Jesus ablehnt. Zeigt uns auch der nächste Vers. Lass uns lesen zum Abschluss Verse 33 bis 37. Jesus spricht hier sehr liebevoll und ermutigend mit den Pharisäern und sagt, Otternbrut! Ich mag Jesus. Otternbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor, der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Vertrautes Bild für uns Bibelleser. Ein Baum als Bild für unser Herz. Und die Frucht dieses Baumes als Bild für die Worte, für die Taten, die aus unserem Herzen herauskommen letztendlich. Und das, was wir reden, was wir tun, offenbart letztendlich, was in unserem Herzen drin ist. Ich meine, Gott kannst du sowieso nichts vormachen. Den Menschen kannst du eine Zeit lang was vormachen. Aber früher oder später, vielleicht in einem unbedachten Moment oder in einer besonders herausfordernden Situation, wird es herauskommen, was du wirklich denkst, woran dein Herz wirklich hängt. Und Jesus nennt die Pharisäer auf Grundlage ihrer Früchte Otternbrut, Schlangenkinder, Teufelskinder auf gut Deutsch. Er sagt ihnen ganz krass, ganz klar, wo sie geistlich stehen. Er sagt, das ist, wo er geistlich steht. Ihr seid nicht Kinder Abrahams, wie er denkt. Ihr seid nicht Kinder Gottes. Ihr seid Kinder des Teufels. So religiös, wie ihr seid. Aber das ist, wie es wirklich aussieht. Geistlich gesehen. Und der Aufruf Jesu ist, macht den Baum gut. Seht ihr, er appelliert an das Herz. Er ruft sie zur Umkehr auf. Tut Buße, kehrt um. Und das tut Jesus auch in unserem Leben. Jesus schaut auf dein Herz. Jesus wirbt um dein Herz. Jesus hat kein Interesse an irgendeiner religiösen Fassade, dass du hierher kommst und Stühle wärmst. Es interessiert ihn überhaupt nicht. Jesus will dich. Jesus will dich ganz. Und er zeigt auch hier wieder, dass es keine Neutralität gibt. Er sagt, mach den Baum entweder gut oder mach den schlecht. Es gibt nichts dazwischen. Es ist schwarz oder weiß, es ist heiß oder kalt, es ist mit Jesus oder gegen Jesus. Gleichgültigkeit ihm gegenüber ist böse. Also, wo ist dein Herz? Hat der Heilige Geist zu dir gesprochen? Ist da Überführung in deinem Herzen? Spürst du, wie er anklopft? Wir haben Gottes Wort, wir haben die Wahrheit gelesen. Und jetzt ist es wichtig, dass du reagierst drauf. Wir werden noch ein Lied zum Abschluss singen. Nimm dir das als Zeit, mit Gott im Gespräch zu sein, wenn er dich angesprochen hat. Besonders, wenn du dich noch nie Jesus gegeben hast und Jesus eingeladen hast in dein Leben. Erzieh dich heute. Heute ist der Tag der Rettung. Sprich mit ihm in deinem Herzen. Ist ganz einfach. Jesus hat alles für dich getan. Du musst es nur noch annehmen und sagen, ja, ich will mich dir anvertrauen. Komm in mein Leben, rette mich. Ich will ab heute für dich leben. Lass uns weiche Herzen haben, lass uns reagieren auf das, was der Geist Gottes durch sein gutes Wort in unser Herz spricht. Gottes Wort ist wie ein Skalpell. Das operiert an unserem Herzen. Das durchdringt zwischen das, was menschlich ist und das, was geistlich, was seelisch, was geistlich ist. Lass es zu und reagiert drauf. Okay, das ist so wichtig, dass wir nicht nur Hörer sind von Gottes Wort, sondern Täter. Dass wir reagieren, dass wir es umsetzen. Amen. Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir für deine klaren Worte und manchmal sind die echt krass. Aber ich danke dir, Jesus, dass du nicht um einen heißen Brei rumredest, dass du nicht irgendwie, Hauptsache die Kirche wird voll und wir bauen eine tolle Organisation oder irgend so, sondern dass dir wirklich, wirklich um das Heil von Menschen geht, um die Seelen von Menschen. Und dass wir heil sind und heil werden. Ich danke dir für deine Ehrlichkeit. Sprüchen heißt es, manchmal tun die Schläge weh eines Freundes. Aber sie sind heilsam, sie sind gut. Sind gut gemeint. Und so danke ich dir, dass du am Wirken bist durch deinen Geist in unserer Mitte. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen weich machst, dass du uns hilfst. Füll uns, stärke uns, dass wir Hörer sind, dass wir offen sind. Halt uns nah bei dir, Jesus, du kennst unsere Herzen. Es sind manchmal so gepolt, dass wir ganz automatisch abdriften eigentlich. Wir brauchen deine Gnade, Herr, wir brauchen, dass du uns festhältst, dass du uns immer wieder ziehst, immer wieder berührst, Herr. Ich bitte dich, dass du das tust, heute Morgen. Stärke uns, fülle uns, segne uns, darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.
Amen.